Guten Morgen und ein herzliches Shalom. Friede sei mit dir, Friede sei mit euch. Friede sei in der geistlichen Ehe, in der geistlichen Ehe. Ich sage heute nicht, es soll so sein, es muss so sein. Ich gebe einen Abriss, was das Wort Gottes sagt. Ich lasse ein kurzes Zeugnis mit einfließen, wie es bei uns war, wie es bei uns ist, wie es bei uns sein sollte manchmal. Ein geistliches Eheleben, ein interessanter, ein herausfordernder Text. Aber dieser Text kann auch falsch verstanden werden. Er steht in Epheser 5, die Verse 21 bis 33. Aber um mal zu sehen, was vielleicht falsch gelaufen ist, fangen wir im Alten Testament an. Und ich denke, man muss alles lesen. Wenn wir jetzt den Epheserbrief so einfach hinknallen, diese paar Verse, das ist schon harter Tobak, fängt man vielleicht das Schlucken an. Aber man sollte alles lesen, nicht nur einen Satz, der Mann, ich bin das Haupt. In Römer können wir auch nicht lesen, Römer 7, 24, ich elender Mensch. Und dann ist aus, dann können wir das Weinen anfangen, aber wir dürfen weiterlesen. Wir dürfen weiterlesen, wir dürfen Gott vollnehmen, wir dürfen Gott das hingeben. Wir lassen es ja nicht einfach stehen, so einen Satz oder so etwas Einzelnes, sondern ich denke, wir müssen das ganze Geflecht vom Alten Testament an anfangen und das dann ins Neue Testament reinschwappt, wie es miteinander verwoben ist. Ich wollte unbedingt eine Bienenwabe mitbringen, aber ich habe keine Zeit gehabt, diese Woche eine zu besorgen. An der Bienenwabe sieht man nämlich so wunderbar, wie alles miteinander verbunden ist, wie es miteinander verflochten ist, wie die geistliche Ehe Mann und Frau miteinander verwoben ist, wie die geistliche Ehe sich natürlich im Nachhinein auch noch in die Gemeinde mit auswirkt. Alleine bringt eine Bienenwabe nichts. Aber miteinander bringen sie süßen Honig. Und so ist das Alte und Neue Testament. Steigen wir ein im Alten Testament. 1. Mose 2, die Verse 21 bis 25. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen. Und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr bildete die Rippe, die von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie dem Menschen. Da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll Männin heißen, denn von dem Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Mit dem Sündenfall hat sich aber danach alles verändert. Die ganze Ehe, liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Brüder, die ganze Ehe, das, was Gott vorgesehen hat, wie er es eigentlich geplant hat, wie wir uns gegenseitig gut tun sollen, alles ist aus den Fugen geraten. Die Ehe ist kaputt geworden. Die Ehe ist so geworden, wie sie nicht sein soll. Und jetzt schauen wir ein Kapitel weiter, in 1. Mose 3, die Verse 16 und 17. Und es ist interessant, was hier steht. Und die Frau, und zur Frau sprach er, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich herrschen. Ich möchte auf zwei Punkte hier eingehen. Und zwar, und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, aber er soll über dich herrschen. Im Hebräischen steht für Verlangen ein ungutes Wort. Und man kann es auch wirklich als Gegeneinander übersetzen. Man kann es sogar als Krieg benutzen. Es ist nicht nur das sexuelle Verlangen gemeint. Es ist gemeint, die Macht haben über dich. Das Verlangen über dich zu herrschen. Er soll aber dich über dich herrschen, steht an nächster Stelle. Hier sehen wir schon wieder die Konfrontation. Das Miteinander es geht verloren. Wo beide eigentlich verschiedene Verantwortungen haben. Nicht, würde ich sagen, dass der Mann über ihr steht, sondern beide Leute haben gewisse Verantwortungen in der Ehe, die sie wahrnehmen sollten. Und ganz nebenbei gesagt, die Ehe war ja diese Woche ja wirklich in aller Munde. Aber ich will gar nichts dazu sagen, gar nicht viel sagen. Ich kann nur sagen, lasst uns für die Regierung beten und lasst uns für unser Land beten. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir tun können. Und wenn uns jemand fragt, lasst uns Farbe bekennen. Die Verantwortungen gehen verloren oder sie werden auch falsch verstanden, die Verantwortungen. In 1. Mose 4 gehen wir noch ein weiter. 4 Vers 7b. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du sollst aber über sie herrschen. Wir sehen hier und wollen beide Verse mal nebeneinander stellen. Verlangen, trachten danach, über den anderen zu herrschen. Hier sollst du, das erste, wo wir gelesen haben, ein Verlangen über den anderen Partner zu herrschen. Hier dieses Verlangen, was ja nach dem Sündenfall schlecht ist, was Sünde ist, mag ja Gott nicht. Er will's ja nicht. Im zweiten Teil sollst du aber genau über dieses Verlangen herrschen als Kind Gottes. Du sollst über dieses Verlangen, über dieses fleischliche Verlangen, dich über den anderen zu stellen, dich höher zu erachten als den anderen, sollst du herrschen, weil Gott das ja nicht will. Ein Herrscher sollte ja auch für sein Volk, wenn er herrscht, etwas Gutes für ihn tun. Das steht im Alten Testament oft genug über den Könige, dass ein guter König sehr viel macht für sein Volk. Er dient seinem Volk. Und wir sehen gerade an dieser Gegenüberstellung, dass da eigentlich was falsch läuft. Dass da was aus den Fugen geraten ist, dass da was aus der Bahn geraten ist. Dass da etwas so geworden ist, wie Jesus das gar nicht wollte. Mit der Kraft Christi soll das aber geändert werden. Wir wollen wieder dorthin kommen, was Jesus will. Und ich denke, wenn wir ins Neue Testament hineinschnuppern, der Herr gibt Adam eine Gehilfin, die ihm entsprechen sollte. Adams Braut aus einer von seinen Rippen, wie wir gelesen haben, die ihm aus seiner Seite genommen wurde, als er schlief. So wurde auch aus der Seite Christi seine Braut genommen, als er unter unerhörten Leiden sein Lebensblut für dich, für mich und auch für die Gemeinde vergoss. Die Frau wurde nicht aus Adams Kopf erschaffen, damit sie ihn beherrschen könne, noch aus seinen Füßen, damit er sie vielleicht niedertreten könnte oder umgedreht oder unterworfen zu werden, sondern aus seiner Seite, unter dem Arm, damit sie beschützt wird. Aus der Nähe des Herzens, damit sie geliebt wird. Und ich denke, das ist wunderbar, wenn man das so sieht, was Gott eigentlich vorhat mit der Ehe, die er für uns vorgesehen hat. Nicht dieser Geschlechterkrieg, der ja jetzt auch stattfindet, sondern ein Miteinander unterm Kreuz. Und ich denke, wir tauchen mal kurz ins Neue Testament ein, in den Epheserbrief. Die Verse 22 bis 33. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so, dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer auch seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch, von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, weder jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Wenn wir das jetzt wieder gelesen haben, okay, ich bin der Chef, ja, und die Frau ist egal, dann sagt die Frau vielleicht, na egal, ich bin ja der Hals, ich bewege meinen Mann dann dorthin, wo ich möchte, ja. Ich glaube, wenn wir so denken und reden, dann haben wir auch nichts verstanden. Wenn wir gerade das hier so lesen und einfach sagen, so ist es, dann müssen wir einfach weiter eintauchen. Wir denken an den Römer, ich elender Mensch. Es geht aber weiter. Jesus als Vorbild. Wir brauchen Jesus, um diesen Text im Epheserbrief so zu verstehen, denke ich, wie er gemeint wurde. Gerade haben wir gelesen aus dem Alten Testament, was da schief gelaufen ist. Und jetzt sind wir im Neuen Testament eingestiegen und sehen, was will Gott in der geistlichen Ehe. Jesus als Vorbild, Jesus das Haupt der Gemeinde, Jesus das Haupt der Ehe. Die Ehe ist die kleinste Zelle in der Gemeinde, eine gesunde geistliche Ehe. Darauf kann die Gemeinde bauen. Jesus ist Freund, Jesus ist Helfer und er wird uns auch helfen dabei. Und bei allem ist er auch natürlich der Erlöser. Aber was hat Jesus denn gemacht, wie er kam? Natürlich, er hat uns erlöst, aber er hat gedient, Geschwister. Er hat gedient und hat uns da wirklich ein Vorbild gegeben, hat gedient, hat uns bedient. Markus 10, 45. Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und Johannes 13, wenn wir noch mit reinnehmen, die Verse 14 und 15. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt ihr auch einander die Füße waschen. Christus ist gekommen, und das ist gerade für uns Männer ein Vorbild, weil Christus das Haupt ist. Er hat gedient, er hat uns bedient, er hat uns geholfen und er hilft uns bei dem geistlichen Eheleben, es so zu gestalten, wie Gott es gerne möchte. Christus als Freund und Helfer. Warum hat Christus gedient? Ich denke, weil Christus geliebt hat. Und die geistliche Ehe, dieses Miteinander, ist ja ein Lieben miteinander, füreinander, sich ein Aufzehren vielleicht sogar für den anderen aus Liebe, ihm zu dienen. Aber es ist nun mal bei vielen nicht so, weil der Sündenfall alles kaputt gemacht hat. Aber Christus will das ganz neu machen, will alles neu machen, will es gerade machen. Das heißt aber nicht, dass es leicht werden sollte in der Ehe. Und Viele Geschwister, die schon lange miteinander verheiratet sind und viele Jahre gehen, die wissen, dass es auf und ab geht, aber es geht immer an einer Schiene oder sollte immer an einer Schiene gehen. Es ist nicht leicht, aber es geht mit Christus. Die geistliche Ehe ist verbunden, verwoben. Prediger 4, Vers 12. Wir brauchen Christus. Das ist ganz nebenbei unser Trauspruch. Auch wenn zwei beieinander liegen, so, Moment, 4, 12, zack. Und wenn man den einen angreift, so können die beiden Widerstand leisten. Und eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerreißen. Es war uns beiden wichtig, gerade hier auch noch einmal Christus ins Spiel zu bringen. Dass er es ist, der die Ehe umringt und zusammenbringt. Der die Ehe zusammenhält. Christus das Fundament, auf dem sie stehen, auf dem sie leben und die rote Schnur, die sie umgibt. Christi Blut, weil er für uns gestorben ist. Wenn ich jemanden liebe, gebe ich mir nicht das Gefühl, dass er unter mir ist, oder? Wenn ich jemanden liebe, gebe ich ihm doch nicht den Anstoß der Gedanken, dass ich mehr wert bin oder mehr zu sagen habe, wie der Part mir gegenüber. Wenn ich liebe, gebe ich mich doch. Wir könnten auch ein Teil der Verantwortungen noch mit anschauen. Aber ich denke, wenn ich damit anfange, dann sprengt es auch einfach den Zeitrahmen. Die Grundlage für die christliche Ehe ist das Wort. Und das Wort darf nicht vermischt werden. Wir lesen auch immer wieder hier Gemeinde. Und ich finde, es ist so wunderbar verwoben miteinander wieder. Wenn wir an die Bienenwabe denken, im Gesamten, die Ehe, die geistliche Ehe, wo Christus der Grund ist und wo alles umgibt, eine gesunde geistliche Ehe, die nicht immer leicht ist, aber die da ist, die existiert, so wie Christus sie möchte, ist die kleinste Keimzelle in der Gemeinde. Und wenn viele Ehen da sind, die funktionieren, tut es der Gemeinde automatisch wieder gut. Die Gemeinde wächst nicht nur in die Breite, vor allem aber auch in die Tiefe, was vielleicht noch wichtiger ist. Ehe, Gemeinde, Gemeinschaft. Wieder, wie das miteinander verwoben ist. Nichts steht höher, nichts steht drunter. Jetzt sagst du vielleicht, der redet ja sich leicht. Der ist ja verheiratet. Und das vielleicht auch zu Recht, sagst du das. Ich habe ja keinen. Ich finde keinen. Wie lange soll ich noch warten? Das weiß ich nicht. Aber ich kann nur sagen, dass ein ernstliches Gebet Gott hört. Wir lesen den 1. Johannes 5,14 oder Jeremia 29,12, Römer 12,12, Altes, Neues Testament, habe ich extra gewählt, wie es miteinander verwoben ist. Und ich möchte ein kurzes, kleines Zeugnis auch mit eingeben, wie das so bei uns auch war. Wir haben lange gebetet, meine Frau und ich. Ich bin 2002 zum Glauben gekommen und Valentina ist ja in einer gläubigen Familie aufgewachsen und irgendwann hat sie auch angefangen zu beten für einen Mann. Und ich habe, so wie ich gläubig wurde, wie ich Kind Gottes wurde, wie Jesus mich an die Hand genommen hat, habe ich angefangen zu beten um eine Frau. Und wir haben länger gebetet. Meine Frau besonders länger natürlich, weil sie länger im Glauben ist. Und immer wenn man aufgeben wollte, da kam ein Licht von Jesus. Es war nicht leicht. Es war schwer, Man musste arbeiten dafür, aber wir haben gebetet. Und es war wirklich ganz speziell. Man war nie allein beim Beten. Immer war Jesus mit dabei und hat einem Kraft gegeben. Lange bevor wir uns kannten, meine Frau und ich, hat Gott zu ihr gesagt, aber das ist jetzt speziell bei unserer Ehe war das so. Das muss ja nicht bei deiner auch so sein. Es war bei uns so. Gott hat zu meiner Frau gesagt, du gehst nach Bayern. Und hier ist sie. Also hat Gott recht gehabt, ja. Und es waren eigentlich Gedanken, die wollte sie nicht und die hat sie auch immer verworfen. Aber Gott hat gesagt, sie geht nach Bayern. Dann sind wir gemeinsam, wir kannten uns noch nicht, mit der Bruderhilfe im Osten, rüber in die Ukraine gefahren, mehrere Male. Und Valentina hat weiter gebetet, war viele Jahre im Glauben, ich erst kurz im Glauben. Und Valentina hat gebetet weiter für einen Mann. Und dann haben die Geschwister sich getroffen, da war ich noch nicht dabei. Die fahren quer durch Deutschland durch, nehmen uns auf und fahren dann rüber über Polen in die Ukraine. Und an einem Standort, wo sie Pause gemacht hatten, sagten sie, Mensch, am nächsten Standort nehmen Sie den Bernd mit. Das ist der Bruder und Freund von dem Disco-Besitzer, der Stefan, der hier mal ein Zeugnis gegeben hat. Und da sagte Jesus wieder zu ihr, das ist dein Mann. Und Valentina hat gesagt, das kann nicht sein, Hilfe. Ja, weckt diese Gedanken. Und das erste Mal, wie sie mich dann gesehen hat, hat sie auch innerlich um Hilfe geschrien. Und ich glaube, manchmal macht sie das heute noch. Aber Gott hat das zu ihr gesagt, das wird dein Mann. Aber das war speziell für uns so. Das muss nicht für dich gelten. Auch was ich hinaus will, will eigentlich das, dass wir wirklich gebetet haben, ernsthaft gebetet haben. Und ein ernstliches Gebet, das hört Gott. Und er reagiert auch. Vielleicht anders, wie du denkst. Sie hat sich's anders gedacht. Wirklich. Ja, jetzt hat sie das Beste, was sie von Gott kriegt. Aber Spaß beiseite, es ist ernst und es war so. Es war bei uns so und es war wunderschön. Und ich, wie ich angefangen habe zu beten, ich habe nur gebetet, Herr, ich will, wenn du mir eine Frau gibst, möchte ich eine Frau, die Christus liebt, die fest mit den Füßen auf dir steht, wo du der Eckstein bist, wo nicht verworfen. Wir haben viele Probleme auch schon gehabt, wie es in jeder Ehe geht. Es geht mal auf, mal ab. Aber wir sind immer zum Kreuz zurückgekommen. Und so war das nicht egal. Wir führen mit Sicherheit auch kein heiliges Eheleben, obwohl wir, Jesus sagt, ich bin heilig, ihr sollt heilig sein, ja. Aber die Schwierigkeiten, die Leute, die von euch schon verheiratet sind, die wissen, dass es eben Schwierigkeiten gibt. Aber man kann mit Christi Kraft dahin durchgehen. Es gibt andere Lösungen, wie man sich das manchmal vorstellt, aber es ist so. Bei mir wurde es ganz speziell. Gott hat wirklich ganz, ganz schnell geantwortet. Ich bin 2002 zum Glauben gekommen. 2005 haben wir geheiratet. Ich habe um eine gläubige Frau gebetet und da war, ich habe keine Ahnung, wen ich überhaupt heiraten soll. Da war sogar jemand, der hat sich für mich interessiert, eine Frau. Und hat mir den Hof gemacht, eine Schwester im Herrn. Was hat Gott gemacht? Weil sie nicht für mich bestimmt war, und das ist wichtig, Jesus hat mir die Augen gehalten. Bei so einer Ostfahrt hat sie halt mir schöne Augen gemacht. Ich habe das gar nicht gemerkt. Aber ich fand es einfach, ich fand es super. Ich fand es wirklich vom Herrn geführt, dass er das so geführt hat, dass ich warte. Dass ich warte, bis die Frau kommt, die Gott bestimmt hat. Und dann habe ich weiter gebetet und hat Valentina eingeladen in die Gemeinde, hoch zur Sicht. Das ist eine große russlanddeutsche Gemeinde, da kommen am Wochenende so 800, vielleicht 1000 Leute zusammen. Und der Gottesdienst ist auch geregelt, tipptopp, da gibt's nichts neben raus und ich sollte dort predigen. Das haben wir verworfen mit die Geschwister und ich habe mich ein wenig zurückgehalten. Es war auch gut so. Aber dann habe ich abends gebetet, Herr, wenn du willst, dass die Valentina meine Frau wird, dann sollen die Brüder wieder am nächsten Tag auf mich zukommen, früh vor dem Gottesdienst und sollen sagen, ich soll Zeugnis geben. Eigentlich unmöglich, weil der Gottesdienst geplant war. Aber was ist früh passiert? Die Brüder sind auf mich zugekommen und ich sollte Zeugnis geben. Mir wurde immer schlechter. Diese Gedanken, worum ich gebetet habe, die sehr kühn waren, weil ich gedacht habe, ich möchte eine geistliche Frau, was ja auch schön ist, wurden immer konkreter. Ich hatte eine geistliche Frau und man hat darum gebetet, ich habe um ein konkretes Zeichen wie Gideon gebetet. Und genau das hat er gemacht am nächsten Tag. Und das dritte Jahr, wo ich mir von Gott wie Gideon erbeten habe, war, ich habe mit einem Bruder, der sehr skeptisch war, habe ich viel darüber gesprochen. Und er hat gesagt, nee, mach das nicht. Und wir haben lang, so ein halbes Jahr über dieses Thema immer wieder gesprochen und gebetet. Und dann habe ich gesagt, Herr, wenn du willst, dass die Valentina meine Frau wird, dann soll dieser Bruder sagen, ich glaube, die Valentina wäre eine gute Frau für dich. Und Gott hat es gemacht. Genau das. Gott hat genau, wir sind spazieren gegangen und der Bruder, die Valentina war da nicht dabei. Wir lebten ja 500 Kilometer auseinander. Aber der Bruder sagte genau zu mir, ich glaube, die Valentina wäre eine gute Frau für dich, aus dem Nichts. Das war harter Tobak, muss ich euch sagen. Ich bin nervös geworden, weil ich kam 2002 zum Glauben und dann ist das alles so passiert. Ich möchte aber wieder darauf hinkommen, dass ihr beten sollt. Wenn du eine geistliche Beziehung willst, wo Christus der Herr ist, bete drum. Wenn du einen Partner willst, der Jesus liebt, bete drum. Und ich kann auch nur sagen, wirklich sagen, warte, bis der da ist, der dir Gott schenkt. Ich denke, dass auch bei uns Kindern Gottes es oft so ist, dass wir uns vieles nehmen, was vor der Zeit ist. Vielleicht auch die Ehe, vielleicht den Mann oder die Frau. Wir nehmen uns Sachen vor der Zeit und wollen, dass Gott sie segnet. Wie? Wir gehen am vollen Segen automatisch vorbei. Es ist ganz wichtig, dass wir wirklich warten, auf den warten, den Gott für dich bestimmt hat. Noch ein Wort an die oder an denjenigen, der vielleicht denkt, ja, ich könnte doch jetzt den Nachbarn, Jungen, der ist so toll, nehmen. Wir verstehen uns so gut, aber er brennt nicht für Jesus. Ich konnte nur sagen, ich persönlich, das ist meine Meinung, kann da nur sagen, warte, ich rate dir ab. Das ist meine Meinung. Warum? Du wirst ziemlich schnell merken, wie schnell du alleine beten wirst, dann ohne ihn, wenn ihr verheiratet seid. Du wirst ohne ihn oder möchtest ohne ihn auf Freizeiten gehen, weil er nicht zusammenpasst. Licht und Schatten, wie? Das geht nicht. Und noch dazu ist Jesus so viel mehr wert. Es lohnt sich, darauf zu warten, den mir Gott schenkt. Und ihm zu dienen, so wie Christus das für uns gemacht hat. Nimm dir nichts vor der Zeit. Und ich denke, das ist wirklich ganz, ganz ernst. Es gibt natürlich auch ein ausführliches Zeugnis, was meine Frau immer viel, viel besser weiß, weil die vergisst nichts. Aber ich muss ja auch ein bisschen drauf auf die Zeit schauen. Und wer will, den laden wir gerne mal ein. Wir kommen auch zu euch und reden mal drüber. Aber es war wirklich ganz speziell und es hat sich gelohnt, weil Christus da ist und es mit uns aushält und es auch macht. An einer Stelle heißt es, die Frau ist die Stütze. Was macht eine Stütze? Wir sehen hier wieder, wie wichtig die Stütze ist, wenn wir eine Brücke anschauen. Ohne eine Stütze würde ja die Brücke zusammenfallen. Sprüche 31, wenn wir lesen, was eine Frau ist. 31 ab Vers 10. Eine tugendhafte Frau, wer findet sie? Sie ist mehr wert als die kostbarste Perle. Auf sie verlässt sich das Herz ihres Mannes und an Gewinn mangelt es ihm nicht. Sie erweist ihm Gutes und nicht Böses alle Tage ihres Lebens. Sie kümmert sich um Wolle und Flachs und verarbeitet es mit willigen Händen. Sie gleicht den Handelsschiffen aus der Ferne, bringt sie ihr Brot herbei, bevor der Morgen graut, ist sie schon auf. Sie gibt Speise für ihr Haus und bestimmt das Tagewerk für ihre Mägde. Sie trachtet nach dem Acker und erwirbt ihn auch. Vom Ertrag ihrer Hände pflanzt sie einen Weinberg. Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und stärkt ihre Arme. Sie sieht, dass ihr Erwerb gedeiht. Ihr Licht geht auch bei Nacht nicht aus. Sie greift nach dem Spinnrocken und ihre Hände fassen die Spindel. Sie tut ihre Hände dem Unglücklichen auf und reicht ihre Hände dem Armen. Vor dem Schnee ist ihr nicht bange für ihr Haus. Denn ihr ganzes Haus ist in Scharlach gekleidet. Sie macht sich selbst Decken, Leinen und Purpur ist ihr Gewand. Ihr Mann ist wohlbekannt in den Toren, wenn er unter den Ältesten des Landes sitzt. Sie fertigt Hemden und verkauft sie und liefert dem Händler Gürtel. Kraft und Würde sind ihr Gewand und sie lacht angesichts des kommenden Tages. Ihr Mund öffnet sie mit Weisheit und freundliche Unterweisung ist auf ihrer Zunge. Sie behält die Vorgänge in ihrem Hause im Auge und isst nie das Brot mit Faulheit. Ihre Söhne wachsen heran und preisen sie glücklich. Ihr Mann rühmt sie ebenfalls. Viele Töchter haben sich als tugendhaft erwiesen. Du aber übertriffst sie alle. Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht. Und die Welt ist genau umgekehrt. Aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Gebt ihr von den Früchten ihre Hände und ihre Werke werden sie rühmen in den Toren. Das wollte ich extra mal lesen, weil es sich lohnt, als Mann auf die Frau, die Christus will, zu warten. Und ich kann nur sagen, es ist etwas Wunderbares, wenn man den von Gott bekommt, den Gott möchte. Wie sollst du sein als Mann? Als Mann sollen wir ja sein wie Christus. Was hat Christus gemacht? Ich habe es vorhin schon gesagt. Christus hat gedient. Ihr Männer, liebt eure Frauen gleich auch, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Wie das miteinander auch wieder verwoben ist, aber er hat sie geliebt. Gleich wie Christus die Gemeinde. Und wenn ich mich manchmal anschaue, sage ich, wow, Herr, was ist mit mir los? Du musst mich ändern, du musst an mir arbeiten, wie der Weinbauer oder der Weingärtner an seinen Reben schneidet und Rebe für Rebe bearbeitet. Und Rebe für Rebe beschneide, die wilden Triebe, die keine Frucht bringen, macht er weg. Genauso muss Christus uns Männer auch bearbeiten. Und auch in der Ehe, weil eine Frau dich sieht und miteinander du lebst, tut es weh. Es tut weh, wenn man manchmal die Wahrheit gesagt bekommt, aber es ist gut. Denn Christus ist die Wahrheit. Und ich denke, bei alledem, und es hängt mit der Gemeinde auch wieder so wunderbar zusammen, auch in dem Text, wenn man sich selber nicht so ernst, nicht ernst nimmt, nicht so wichtig nimmt, wenn man sich selber zurücknimmt. Und wenn jemand denkt, ich bin gut, er kann meine Frau gerne fragen. Aber, liebe Geschwister, auch man reibt sich in der Ehe. Aber man muss unterm Kreuz zusammenkommen. Man muss unterm Kreuz zusammenkommen. Man muss unter dem Kreuz die Vergebung aussprechen aneinander. Ich sage extra muss, weil es Christi will. Jesus will das. Und hat es explizit auch geschrieben und gesagt, dass das eigentlich wir machen sollen. Nochmal ganz kurz zurück zu dem Zeugnis mit dem Warten. Ich weiß, dass wir uns alle schwer tun mit dem Warten. Meine Frau, nachdem eigentlich es mir klar war, dass ich ihr Mann werden soll, habe ich noch einmal 2 Jahre gewartet. 2 Jahre. Weil ich mir so unsicher war, weil ich auch Angst hatte, diesen Schritt zu machen. Ich kam ganz frisch zum Glauben und dann passiert dies. Wir haben uns gegenseitig Briefe geschrieben und es war ganz wenig, erst einmal so Küsschen hier, Küsschen da drin. Die Briefe gingen alle um Christus. Das war ganz komisch, wirklich. Die Briefe mit Küsschen hier, Küsschen da sind später gekommen. Wobei ich, glaube ich, weniger Briefe geschrieben habe mit Küsschen hier und Küsschen da. Sie hat ungefähr so viele Briefe geschrieben, vom Boden abgemessen, und ich habe deutlich weniger geschrieben. Und sie hat wirklich viel geschrieben. Ihr war es, es war etwas wert. 2 Jahre hat sie noch einmal gewartet. Und immer wenn sie aufgeben wollte, kam von mir ein Brief. Komisch. Also ich bin schon ein komischer Kauz manchmal. Zurück zum Text wieder. Die Verse Epheser 5, 29 bis 33. Denn nie hat jemand sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinem Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein, dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde, doch auch ihr. Jeder von euch liebe seine Frau wie sich selbst, die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Und ich denke, bei diesen Versen, denn niemand hat sein eigenes Fleisch gehasst. Wer hasst sein eigenes Fleisch? Wir nähren es, wir wollen uns wohlfühlen, gleich wie der Herr die Gemeinde, denn wir sind Glieder seines Leibes. Die Ehe, die der Gemeinde wieder gut tut. Ich sage euch, ich komme langsam zum Schluss. Die ganzen Bibelstellen und noch mehr, was ich gelesen habe, hat mir sehr geholfen, weil ich sehe, in meiner Ehe muss ich arbeiten. Aber es lohnt sich. Ich muss arbeiten und es ist manchmal hart, aber es lohnt sich wirklich. Ich habe ein Zeugnis von einem 113-jährigen Juden gelesen, der 90 Jahre verheiratet war. Und das hat man so, das hilft mir und das hilft auch der Gemeinde, was er gesagt hat. Weil er hat gesagt, erstens nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Das mache ich manchmal. Man muss sich arbeiten an mir. Und auch sich selbst nicht so wichtig nehmen. Christus hat uns gedient, da sehen wir es wieder. Christus hat dir geholfen. Aber manchmal preschen wir so vor und sagen, hey, ich und das machen wir jetzt und zack, gerade ich, weil ich gebe da immer Gas. Meine Frau ist die Bremse und es ist gut, dass ich diese Bremse habe. Aber es hat mir auch geholfen, was dieser Jude gesagt hat. Sich zurücknehmen und wirklich auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Und da bekenne ich wirklich, muss ich an mir arbeiten. Und du, Mann, du sollst sein wie Christus, das Haupt der Gemeinde, Christus das Haupt überhaupt. Du sollst dienen der Frau, du sollst dienen der Gemeinde. Und wisst ihr, was passiert, oder wenn etwas passiert in der Ehe? Damit möchte ich eigentlich zum Schluss kommen, wenn Paare beten. Wir können wirklich bewusst, ganz bewusst sagen, dass wir für spezielle Sachen gebetet haben. Und Gott hat manchmal anders, aber Gott hat genau diese Situation getroffen und hat sie gelöst. Und da bin ich dankbar darum. Aber es passiert etwas. Nicht, wenn man einzeln betet. Kommt mit Sicherheit auch vor. Aber es ist so wichtig, in dem geistlichen Eheleben dieses Miteinander zu pflegen, dieses Miteinander zu sein im Gebet, um auch einmal zu hören, wie der andere denn tickt. Wenn wir miteinander reden, was ich viel zu wenig mache als Mann, damit ich verstehe und sehe, wenn ich mich meiner Frau öffne, damit sie sieht, ey, wie tickst du? Was geht in dir vor? Und das ist ganz wichtig, dass man dies miteinander pflegt. Es kann Zeiten geben, wo das vielleicht nochmal etwas ins Hinterstübchen wandert. Aber ganz wichtig ist, dass das wieder vorne hin soll. Man muss reden miteinander, damit ich weiß, wie ich tick. In der Gemeinde machen wir es doch auch. In der Gemeinde frage ich auch den Bruder, den ich liebe, den ich schätze, oder die Schwester fragt die Schwester, die sie mag, wie geht's dir? Und wenn die sagt, ey, mir geht's echt bescheiden, dann fragt man ja auch nach. Und genauso muss, sage ich, das in der Ehe sein. Dass man den anderen versteht. Es gibt zwei sehr, sehr gute Bücher. Wir haben jetzt gerade eins gesehen, ich habe es heute früh vergessen. Jedermanns Versuchung oder jede Frau's Versuchung. Das sind zwei Bücher, da sieht man mal, wie der Mann, eins ist für den Mann, eins ist für die Frau, klar. Aber man sieht, wenn du als Frau das einmal auch von dem Mann liest, da siehst du mal, wie der Mann tickt. Da machen sich Sachen auf, wo du als Frau vielleicht nie dran gedacht hast. Und genauso der Mann. Ganz umgekehrt. Du verstehst langsam, wieso das so ist bei der Frau. Wieso das beim Mann so Gott eingerichtet hat. Das sind wirklich tolle Bücher. Also ich kann die jedem empfehlen, wenn jemand da dieses Buch möchte. Ich kann es mitbringen, beziehungsweise ich kann in die ISBN und die Adresse, wo er es bestellt, kann ich ihm gerne geben. Also ich kann das nur empfehlen. Wir haben es beide gelesen. Und einer hat dem anderen seins gelesen. Und es war wichtig und es hat uns geholfen, damit wir verstehen, was auch gedanklich in deinen Gedanken abgeht. Der Mann ist visuell, kann gefangen genommen werden und wird teilweise gefangen genommen werden. Die Frau auf der Gefühlsebene, aber wie das sich genau abspielt, da helfen diese zwei Bücher auch sehr miteinander. Ihr Lieben, die Ehe, die geistliche Ehe, deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und eine Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Dies Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau wie sich selbst, die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Wir kommen zum Schluss und ich kann nur sagen, dass etwas passiert, wenn ihr betet, wenn ihr alleine seid und betet, wird etwas passieren. Aber bitte wartet. Gebt Gott Zeit. Macht Gott nicht klein mit euren Gedanken und steckt ihn in einen kleinen Kasten, weil ihr denkt, das muss so sein. Gebt Gott Zeit und gebt ihm Raum. Gott ist groß. Gott ist viel größer, als viele es oder als ich es überhaupt annehmen kann und erahnen kann. Und betet. Und jetzt mache ich was, was wir noch nie gemacht haben, aber ich denke, jetzt sollten wir es machen. Eine kurze, weil es ist noch Zeit, es ist 10:55, bevor wir zur Musik kommen. Machen wir eine kurze Gebetsgemeinschaft. Und wer möchte, kann aufstehen, oder wir stehen dazu auf, und wer möchte, kann beten. Vielleicht zwei Männer, zwei Frauen, wie auch immer, oder mehr. Mal ganz ungezwungen. Lasst uns beten. Amen.